Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 24 des Freelancer-Podcasts. Heute Teil 2 des großen DSGVO-Specials bei uns im Podcast. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, unbedingt da nochmal reinhören. Das Ganze findet ihr über unsere Seite. Im Teil 2 geht es jetzt direkt weiter mit dem Kopplungsverbot. Wir haben mit Ronald darüber gesprochen, was da so an Änderungen kommen und noch einiges mehr. Wenn euch die Folge gefällt, wenn euch das bisher gefallen hat, was wir zum Thema DSGVO gemacht haben, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes dalasst oder uns irgendwie auf Facebook schreibt, was ihr euch in Zukunft wünscht und was wir vielleicht besser machen können. Und ja, ohne weiteres Gelaber geht es jetzt direkt weiter mit der Folge. Viel Spaß!
Ja gut, dann gibt es nämlich, das sind jetzt zwei Punkte gewesen, die jetzt nicht so relevant sind für euch alle. Dementsprechend, jetzt kommt aber der größte Punkt, über den sich jeder aufregt und der vor allem richtig fies ist, wenn man sich ihn komplett anschaut. Das Kopplungsverbot. Möchtest du mal kurz erklären, was das Kopplungsverbot ist?
Ja, wir können ausnahmsweise, ich weiß gar nicht, nee, es macht auch wieder keinen Sinn, das Gesetz zu lesen, weil an dieser Stelle finde ich es auch relativ schwach. Fakt ist, das Kopplungsverbot sagt, oder andersrum, ihr braucht ja eine Einwilligung für jede Form von Werbung. Und Werbung ist eben nicht nur so ein, das, was Rewe euch zum Wochenende in den Briefkasten schmeißt, wo dann drin steht, was ihr alles für heute gerade mal noch weniger Geld bestellen und kaufen könnt und müsst, sondern Werbung in unserem rechtlichen Zusammenhang ist eigentlich jede PR, also praktisch jedes Schreiben, wo euer Logo drauf ist, ist schon Werbung. So, und damit ihr das zusenden dürft, braucht ihr eine Einwilligung des Kunden. So, diese Einwilligung muss eben erteilt werden, informiert. Das heißt, ihr müsst den Kunden vor der Einwilligung immer darüber aufklären, was ihr mit den Daten macht. Ein großer Teil, wo das erledigt wird, ist die Datenschutzerklärung, ist nicht der ganze. Ja, ihr müsst auch, wenn ihr ein Kontaktformular habt, nochmal so ein paar kleine Highlight-Infos geben, was ihr denn jetzt da mit diesen Daten macht. Aber der meiste Teil kann in der Datenschutzerklärung stehen. Nur nichtsdestotrotz ist diese Einwilligung, muss eben informiert erfolgen und sie muss freiwillig erfolgen. Und dann ist die Frage freiwillig, das ist klar, ne, wenn ihr dem eine Pistole an den Kopf haltet und sagt, klick, dann ist das nicht freiwillig, das weiß jeder, aber die Frage ist, wo hört das auf? Und die EU-Kommission hat also der Gesetzgeber hat halt geregelt, dass in Artikel 7 Absatz 4 DSGVO, dass wenn eine Einwilligung gekoppelt ist an eine Leistung, dass sie dann als nicht freiwillig gilt. Das heißt, wenn ihr sagt, um den Flug jetzt buchen zu können, musst du auch unseren Newsletter bestellen, sozusagen, dann ist das nicht freiwillig und dann ist die Einwilligung nicht wirksam. Aber neu, wenn ich das richtig sehe, gibt es da noch Restdiskussionen, aber ich glaube, die zurzeit muss man davon ausgehen, das gilt sogar bei kostenlosen Leistungen. Das heißt, wenn ihr sagt, bestell bitte unser Newsletter, bestell unseren Newsletter, Klammer auf Werbung, Klammer zu, und dann bekommst du als Dank hier ein wunderbares E-Book darüber, wie ich die Datenschutzerklärung innerhalb von 5 Minuten selber machen kann. Das geht nicht. Ja? Also erstens schafft man das mit der Datenschutzerklärung in 5 Minuten nicht. Und zweitens, nein, also man darf es nicht koppeln. Und zwar auch selbst dann nicht, wenn es kostenlos ist. Und nächster Problempunkt, dieses Kopplungs- oder die Einwilligungen, die man früher hatte, die gelten fort, aber, also wenn sie wirksam gemacht waren, und das war früher auch schon oft genug nicht der Fall, weil es an den Informationen eben fehlte, aber wer früher wirksam eine Einwilligung eingeholt hat, der darf die weiterverwenden, aber eben nicht, wenn sie unter Verstoß gegen das Kopplungsverbot eingeholt waren. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass, keine Ahnung, 80% der Kundendaten da draußen jetzt nicht mehr von der Einwilligung umfasst sind.
Also Janik, möchtest du hier vielleicht ein Beispiel nennen? Ich meine, du hättest ja vielleicht eins.
Wir haben ein schönes Beispiel aus dem Leben sozusagen. Wir haben zum Jahreswechsel ja unseren Freelancer-Adventskalender gemacht und haben im Rahmen dessen auch nach einer E-Mail gefragt, um sozusagen die App nutzen zu können. Und da wir da sozusagen das Kopplungsverbot verletzt haben, was dann ab Mai in Kraft tritt, können wir dann wohl ab Mai diese Daten wegschmeißen. Ich meine, wir hätten da jetzt eh nichts Böses mitgemacht, aber letzten Endes verstoßen wir damit dann ja gegen dieses rückwirkende Kopplungsverbot sozusagen.
Das ist so.
Ja. Das hat unglaubliche Auswirkungen für jeden Blog, für jeden, ja. Also ich muss gestehen, ich bin auch, glaube ich, hauptsächlich ein Newsletter, weil man da irgendwas bekommen hat.
Ich glaube, so geht es den meisten Unternehmen. Und wir hatten in der Gruppe auch vorab gefragt, was die Leute so interessiert zu dem Thema. Und da schrieb Nick, der scheint Marketer zu sein, was man für Marketingkanäle dann überhaupt noch legal sozusagen nutzen kann. Wahrscheinlich auch mit dem Verweis auf dieses Kopplungsverbot. Ich meine, da wird man als Marketer natürlich dann jetzt irgendwie umdenken müssen, weil vieles nicht mehr funktioniert, was so lange
garantiert war. Man müsste tatsächlich mal so ein juristisch-Marketer-Workshop machen.
Ja.
Und einfach mal so, so lauter Ideen durchforsten, was geht oder was nicht geht. Aber ja, ich glaube schon, dass ein guter Teil der klassischen Goodie gegen oder das Bezahlen mit E-Mail-Adresse, das ist halt zu guten Teilen hin.
Also ein anderes Beispiel auch von uns. Wir haben unsere Doku angekündigt und haben auf der Landingpage das Versprechen, die Dokumentation sozusagen zuerst an Newsletter-Abonnenten rauszusenden. Das ist gültig oder das ist nicht gültig?
Das ist auch nicht gültig, oder? Würde ich sagen.
Das ist schwieriger
schon. Also, ne? wenn das nicht an der Stelle steht, wo die bestellen, ja.
Was steht denn da?
Das mit dem, dass man das, also letztendlich ist ja ein wirtschaftlicher Vorteil dadurch gegeben, dass man quasi den Newsletter beitritt, weil man dann zuerst was hört. Und das ist ja genau dieses freiwillige Ding, was man eben, was da halt nicht mehr freiwillig ist.
Ja, aber das ist, glaube ich, tatsächlich, also einer der Hauptwege ist tatsächlich, dass man letztlich das Bestellen des Newsletters attraktiv machen muss, weil quasi die Sachen mit dem Newsletter kommen, dass die attraktiv sind. Und natürlich, also es ist jetzt nicht, es ist ja nicht verboten, dass der Bezug des Newsletters Vorteile hat.
Wäre dann ja auch, warum sollte man den dann überhaupt abonnieren, ist natürlich die Frage, ne? Wenn man die Anreize nicht mehr kommunizieren darf. Also dann kann man im Prinzip nur noch sagen, hey, wenn du möchtest, trag dich in unseren Newsletter ein, hat aber unter Umständen auch keine Vorteile für dich. Also was wir darüber geschrieben haben ist...
Nein, Moment, also... Ja. Da müsste man tatsächlich, also wenn, ja, aber das ist wirklich dann schon Feinheiten, wie das genau am Ende entschieden wird, wird man sehen. Aber wenn ich sozusagen, also machen wir mal folgendes Beispiel. Es kommt jetzt irgendwie ein Gastartikel von mir bei Let's See What Works Blog. Mhm. Und da habe ich das mal gemacht und habe gesagt, okay, die Materialien könnt ihr jetzt runterladen, aber ich mache da eine extra Landingpage auch und da mache ich es dann sozusagen wirksam. Das heißt, die Leute tragen ihre E-Mail-Adresse ein, dann kriegen sie die Materialien und darunter ist ein extra Opt-in-Feld, wo steht, sie können zusätzlich noch den Newsletter abonnieren. Ja, das ist zulässig auf jeden Fall. Ne, weil ich sage, du kriegst das und du kriegst den auch, wenn du nicht diesen Button machst beim Newsletter, ja, wenn du nicht das Häkchen da betätigst, dann kriegst du trotzdem die Materialien. Das heißt, es ist nicht gekoppelt, problemlos zulässig. So. Wenn jetzt irgendwo am Ende auf einer ganz anderen Seite steht, dass jeder, der meinen Newsletter abonniert, Gesetzesänderungen 3 Wochen vorher mitkriegt, bevor ich die auf einen allgemeinen Blog packe, dann ist das aus meiner Sicht führt das nicht zu einem Verbot jetzt dieses Häkchen, ja, Vielleicht wäre das, ich teile etwas früher mit, dadurch wäre auch noch nicht mal eine Leistung. Das wäre ja Teil des Newsletters. Also das wäre vielleicht wieder okay. Was eben nicht okay ist, wenn ich gesagt hätte, du kannst die Materialien nur runterladen, wenn. Oder wenn ich sagen würde, wenn du jetzt diesen Newsletter bestellst, dann kriegst du auch noch mein tolles E-Book. Wie kann ich vor meiner Haustür fegen, ohne Schwabe zu sein oder so?
Ich treibe das Ganze jetzt noch mal ein bisschen weiter, um einfach vielleicht auch aufzuzeigen, dass das Ganze nachher wirklich für Gesprächsstoff sorgen wird in der Umsetzung. Weil im Prinzip könnte man ja auch sagen, also was wir machen werden ist, oder wollen, besser gesagt, die Doku vorzeitig an Nutzer von Goodlands auszuspielen. Im Prinzip haben wir ja auch Daten erhoben, indem wir gesagt haben, man registriert sich da uns. Gut, wir haben nicht damit geworben, das vielleicht, ist vielleicht der Punkt, ne? Aber im Prinzip ist es auch ein Vorteil, der nur dadurch erzielt wird.
Wobei, das ist ja wieder was mit deinen Kunden. Ja.
Es steht ja nicht da, dass ihr keine Vorteile geben dürft. Mhm. Ihr dürft es nur nicht koppeln. Also ihr dürft nur keine unmittelbare Leistung koppeln. So, wenn ihr jetzt sagen würdet, bestellt bitte meinen Newsletter, die ersten 10 Folgen bestehen aus den Kapiteln meines tollen E-Books, dann ist das vielleicht nicht unzulässig. Aber wenn ihr sagt, hol dir mal ein E-Book und gib mir dafür allgemein die Adresse, dann ist es wieder unzulässig.
Also letztendlich Vorteile im Newsletter selbst anzubieten, bleibt weiter legal, die freiwillige Einwilligung quasi einzuholen, indem man ihm noch was dafür gibt, ist dann wieder illegal. Es ist eine ziemliche Gratwanderung, muss ich gestehen. Also,
das ist eine Gratwanderung und ich will auch überhaupt nicht ausschließen, dass also es kann durchaus sein, das ist jetzt wirklich auch in Klanne gedacht, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, ich weiß nicht, ob er zuhört, dass irgendein Vorsitzender des Westpreußischen der Westpreußischen Datenschutzaufsichtsbehörde, ich habe absichtlich eine genommen, die es definitiv nicht gibt. Ja, also, dass der jetzt aus dem Bett plumpst und sagt, schreit, was erzählt der Kandelhart da, was erlaube, ja, das ist ja eine Umgehung und selbstverständlich werde ich alle meine Schäfchen, die solch hinterhältige Umgehungen machen und da irgendwie Vorteile im News, die werde ich aber mal sowas von Verbußgeldern, dass die Schwarte kracht. Nein, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen, aber Fakt ist, es scheint mir erstmal durchaus zulässig. Ich würde sagen, das kann eigentlich nicht verboten sein und man muss da tatsächlich, am Ende ist es vielleicht tatsächlich Wortklauberei, aber das ist Fristerei manchmal. Ja, das ist, also ich glaube, da haben wir jetzt jedenfalls Denkanstöße gegeben, die ich zumindest bisher noch nicht diskutiert habe. Also schön, dass wir das mal so ein bisschen rausgekitzelt haben hier. Aber ja, einen hundertprozentigen Weg wird euch halt keiner sagen können, weil es gibt keine Entscheidungen dazu, ne?
Also, was natürlich immer möglich ist, der Newsletter braucht ja letztendlich nur so eine Art Geschenk, weil es einfach mittlerweile einfach so einen nicht ganz guten Geschmack hat, sich bei einem Newsletter anzumelden. Was man, glaube ich, immer ausprobieren kann, ist so einfach an sich einen Beitritt in einer Facebook-Gruppe vorzuschlagen. Da braucht man meistens nichts dazugeben, das machen die meisten einfach mal. Das ist einfach noch nicht so ausgenutzt, also ausgelutscht, ja. Ja, zu sagen, man teilt halt ganz viel, tritt doch einfach bei oder so. Ich glaube, das hat einfach noch nicht so einen miesen Nachgeschmack wie ein Newsletter. Also ich zum Beispiel, ganz selten, dass ich mir mal überlege, dass ich mich in den Newsletter anmelde. Auch wenn es 400 gratis Sachen gibt, ich denke mir jedes Mal, dann wache ich früh auf und habe erstmal 400 E-Mails. Da hat man
also ich habe ja, auch zwei Facebook-Gruppen. Eine für Bitcoin Begins, also für Kryptowährungen, aber auch eine für Easy Rechtssicher, die Rechtsfragen für Online-Unternehmer. Aber ehrlich gesagt, das ist mit dieser Facebook-Gruppe, also ich habe die und die, da sind auch inzwischen echt ganz schön viele Leute drin und ich beantworte da auch noch Fragen, aber ich weiß gar nicht so genau, was ich mit der Gruppe soll. Also,
ja, man kann also ab und zu reinposten.
Irgendwie dazu so ein Marketing-Konzept. Ich habe mir also irgendjemand hat gesagt, das ist ein gutes Marketing und das stimmt auch, ich kann da ein paar Veranstaltungen posten, das ist schön, aber viel mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute das dann immer sehen, weil wenn da 500 Leute drin sind, also selbst innerhalb der Gruppe Ob dann wirklich alle, ob dann nur, auch nur 50 das dann alles sehen, das weiß ich auch nicht so genau. Also irgendwie, also für mich ist es jedenfalls, ich glaube, was du sagst, ist sicherlich ein guter Weg, aber ich will damit nur sagen, man muss dann wahrscheinlich auch irgendein Konzept haben, was man mit dieser Gruppe soll und nicht so wie ich, dass man lauter Mehrwert in irgendwelche Gruppen packt, ohne irgendwas davon zu haben. Ja, im Ergebnis, was soll ich sagen, das werden noch viele Diskussionen erforderlich sein. Ich glaube, wir werden da in Zukunft darauf achten müssen, was da so entschieden wird. Kann ich wieder sagen, es gibt bei Easy Rechtssicher, haha, das ist ein guter Anwendungsfall. Ne, da gibt es nämlich einen Infoservice und dieser Infoservice unterrichtet auch über neue Rechtsentwicklungen. Und das darf ich sagen, da darf man sich dann ganz freiwillig eintragen. So, und dann müssen wir halt gucken, ja, in welche Richtung das letztlich läuft, ja, und was da so für Entscheidungen kommen. Aber Fakt ist jedenfalls, das Stumpfe, hier hast du mein E-Book, gib mir deine E-Mail-Adresse, das funktioniert nicht mehr. Und ich will noch einen Satz dazu sagen, das Problem ist an der Stelle auch, dass das eben einen möglichen Serienschaden verursacht. Also genau das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, das führt nämlich einfach dazu, dass jede Mail, die ihr rausschickt, wenn ihr 2000 Leute habt und ihr habt nur 10 richtige Einwilligungen, dann schickt ihr 1990 Mal unzulässige Werbung. Und jetzt zwar nur in der Theorie, es wird nie passieren, aber theoretisch könnten die 1990 zurückschreiben, Gemeinheit. Lass das, trag die aus und bezahl meinen Anwalt. So. Ja. Das wäre dann ärgerlich.
Cool, ich glaube, ich muss mal mit einem Anwalt aushandeln, was wir da für Provisionsgeschäfte machen können.
Das ist die dunkle Seite des Internets. So. Abmahnvereine, Abmahner, das ist...
Also was ich schon beschlossen habe, ist, wenn mir irgendwann nach dem 25. Mai ein Unternehmen richtig auf die Nerven geht, wie zum Beispiel, ich will es mal nicht nennen, ich sage einfach meine Autovermietung, habe mich mal 4 Stunden lang auf dem Auto warten lassen, dann fange ich einfach an, nach Auskunftsrechten zu fragen, wozu wir übrigens gleich noch kommen oder irgendwelche Daten löschen zu lassen. Das wird richtig witzig. Da kannst du, glaube ich, richtig nerven in Zukunft.
Also, ja, also ich, also meinen Segen hast du, ich finde. Also ich hätte da noch so zum Beispiel den Beitragsservice von ARD und ZDF, finde ich, ist jemand, den man auf jeden Fall ab und zu mal nerven kann. Oder aber da fallen mir noch ein paar ein.
Naja, gibt es, glaube ich, hier eine Menge. Also ich,
aber das ist. Dann lass uns mal zu den Auskunftspflichten kommen. Das ist in der Tat nochmal so ein Punkt. Die sind jetzt nicht komplett neu, aber sie sind schon erweitert worden. Das heißt, man hat jederzeit einen Anspruch darauf, dass man eine Auskunft kriegt, welche Daten sind gespeichert, zu welchem Zweck, woher kommen die Daten, an wen wurden sie weitergegeben, für welche Dauer sollen sie gespeichert werden. Also all das kann ich jetzt herausverlangen, kann also jeder jetzt zur Schufa gehen und das steht auch explizit drin, kostenlos. Und dann müssen die runterrattern, was sie für Daten über dich haben. Ja, und das natürlich für dich als Webseitenbetreiber auch. Wenn also ein Kunde kommt und fragt, was ist denn da mit meinen Daten, dann müsst ihr dem das sagen. Da gibt es dann auch wieder eine schöne Kollision. Weil es gibt ja diesen Grundsatz der Datensparsamkeit auch, hatte ich ja schon erwähnt. Also man darf nur die unbedingt nötigen Daten erheben. Ich füge das gleich zusammen, keine Sorge. und man darf ja auch nur Daten nicht umsonst erheben, ja. Und nun hat man diesen Auskunftsanspruch, aber es kann natürlich nicht angehen, ja, wenn ich jetzt morgen zu Yannick gehe und sage, ey du, ich bin's, Ronny, ja, was hast du denn da bei Goodlands über mich? Und er dann so, ja, also ich habe da das und das und das und das und dann stellt sich raus, ich war das gar nicht. Er hat die falschen Daten genommen. Ja. Ja, dann würde ja jeder schreien, wow, Kakao, kann doch nicht wahr sein. Der hat jetzt einfach Daten rausgegeben, das wäre ja dann ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Hm. Das heißt, da beißt sich tatsächlich, dass man einerseits Auskunft geben muss, andererseits keine Daten erheben darf, aber auch irgendwie feststellen muss, wer ist denn das? Und da gibt es tatsächlich Datenschützer, die zum Beispiel sich Gedanken darüber machen, dass man dann ja einen Personalausweis fordern kann, aber weil ja zum Beispiel die Adresse dann vielleicht nicht nötig sei oder die Personalausweisnummer, müsse man den Leuten vorher sagen, dass man die schwärzen darf. Also ihr dürft dann, also wie ihr genau diese Identitätsfeststellung macht, ist noch ein bisschen nebulös. Ich würde jetzt sagen, macht euch da nicht zu viele Gedanken drüber, zumal ich nicht glaube, dass jetzt bei euch ständig Kunden kommen und oder Nutzer kommen und schreien, was denn gespeichert ist. Und wenn sie es doch tun, dann ist es wahrscheinlich irgendeine konzertierte Aktion deiner Konkurrenz, die deine Website lahmlegen will. Mhm. Aber ja, da gibt es doch so ein klitzekleines.
Ich denke da einfach direkt an die Nutzer-Session, die sowieso besteht. Ne? Also in unserem Fall war die Idee, dass wir ganz einfach innerhalb des Login-internen Bereichs eine Option haben, alle Daten zu exportieren, die gespeichert sind. Sei es als PDF oder irgendwie als Bericht, auf jeden Fall automatisiert und ohne Manpower dahinter.
Also wenn das geht, ist super. Ihr habt sowieso, ja, da sind wir beim nächsten Recht, das ist neu. Das Recht auf Datenübertragung. Also ich muss jetzt in der Tat automatisiert oder in einem übertragbaren Format, wobei sich noch keiner darüber Gedanken gemacht hat, über die spannende Frage der APIs.
Ja, wir haben CSV-Exports vorbereitet für alle Daten, dass wir das zum Mai dann einführen, dass man einfach alle Daten, die relevant sind, also Entitäten in dem Sinne, nützt jetzt nicht, dass wir irgendwelche Beziehungen zwischen Datenbanken oder sowas ausgeben, aber zumindest die Nutzerdaten kann man dann als CSV exportieren und das sollte eigentlich jedes gängige System beim Import unterstützen.
Also das ist auf jeden Fall eine vorbildliche Lösung und die müsst ihr theoretisch auch anbieten. Hm. Wie gesagt, für eine normale Webseite oder für einen normalen Blog spielt das natürlich keine Rolle. Der hat ja dann maximal wahrscheinlich nur E-Mail-Adressen, ja, und vielleicht auch mal irgendwo notiert, was er sich je runtergeladen hat oder so, aber das war es dann ja auch. Und selbst die Nutzungsdaten sind ja häufig oder im Regelfall auch pseudonymisiert. Das heißt, die werden ja gar nicht zuordnenbar. Das heißt, da ist der Aufwand sicherlich geringer, aber du hast recht, bei solchen Sachen wie Goodlands und so, da ist es natürlich schon auf jeden Fall eine Nummer, wo es da schon mal zu solchen Situationen kommen kann.
Man wird ja vermutlich damit bezwecken, dass der Anbieter sich nicht dieses Monopol der Daten holt, dass er sagt, hey, du fütterst über Jahre mein System mit Daten und deswegen, weil sie so in unserem System verankert sind, kriegst du die jetzt hier nicht mehr raus und bist damit sozusagen an uns als Anbieter gebunden, sodass ich theoretisch sagen kann, ich wechsle den Anbieter, warum auch immer man das machen möchte. Aber da hat ja jeder individuelle Gründe und kann einfach sagen, Export, Import und fertig.
Genau, ne? Genau so ist es. Das ist genau der...
Wobei da, ich wurde jetzt mal gefragt, nachdem ich das ja auch ein paar Leuten gesagt habe, dass es das jetzt geben muss, wurde ich mal gefragt, ob es wirklich Facebook zum Beispiel so eine Datenexportfunktion einbaut. Und da habe ich tatsächlich auch mal kurz Gedanken gemacht und dachte mir auch, ist es wirklich der Fall, dass die bewegt werden dazu, dass die sowas anbieten?
Ja, also das ist eine spannende Frage. Muss jetzt Facebook deine alle Posts, die du je gemacht hast, in einem Format an dich übertragen, dass du sie danach bei Google Plus, wenn es das gibt, das nicht, ist schon abgeschafft, oder?
Oder bei Vero.
Das gibt's noch. Also Google Plus, ja, ist das noch existent.
Also theoretisch, dass du es dann bei Google Plus alles einstellen kannst, ja, wieder. Ob das. Aber ja, also im Grundsatz ist das so gemeint. Das ist tatsächlich
genau so. Wäre ja mal spannend,
das finde ich
mit dem Auskunftsrecht mal nachzufragen, was für Daten Facebook eigentlich über einen speichert und danach mal fragen, auf welcher rechtlichen Grundlage da eigentlich die Hälfte der Daten gespeichert werden. Aber wäre ja mal spannend, wirklich zu schauen. Ist halt die Frage, ob sie auch wirklich alle rausrücken. Ja? Das ist halt noch so ein anderes Problem.
Ich finde die Regelung tatsächlich, das finde ich tatsächlich sehr sinnvoll und nachvollziehbar, weil ich würde mich als Nutzer irgendwie auch ärgern, wenn ich dann dadurch so an diesen Anbieter gebunden bin, dass der einfach, ich meine, es gibt ja Systeme, da was da an Daten anfallen, dass du, weiß ich nicht, so ein Fahrtenbuch oder sowas, wo du Unmengen an Daten dann reingibst und dann willst du vielleicht irgendwie was das woanders reingeben und kannst es nicht. Ist ja ätzend.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt nochmal kurz zu den Auskunftsrechten. Was muss man als Anbieter, wenn man jetzt doch auch einen größeren Blog hat mit Login-Bereichen und so Mist, was muss man alles geben, außer nur den Daten? Noch irgendwas? Also irgendwie, also
du hast von... Nein, alle Daten, die gespeichert sind.
Okay, das war's. Also du musst es nicht, also du hast vorhin auch noch irgendwas mit, an wer kriegt die Daten alles? Muss es auch mit eingeschrieben werden? Also sowas wie Name,
E-Mail-Adresse? Wenn wir, also übertragen musst du alle Daten, die du hast, klar, und bei der Auskunft musst du auch sagen, wer die je erhalten hat. Das stimmt. Also okay. Wenn die zum Beispiel in einem Cloud-Server gespeichert waren, in, keine Ahnung, bei Jotta Cloud, das ist ein isländischer Anbieter, dann musst du das sagen. Und wenn die zusätzlich auch noch an Google gegangen sind, musst du das halt auch sagen.
Mhm. Verstehe. Okay. Also der Hoster ist da auch vielleicht ein guter Punkt, dass man aufpasst, wen wählt man eigentlich als Hoster aus, weil der macht sich ja, also da muss ja dann auch wahrscheinlich ein Vertrag zwischen dem Hoster und einem selber, da kommen wir dann gleich wahrscheinlich nochmal drauf, aber dass man guckt, wo hoste ich eigentlich die Daten und wo steht eigentlich der Server?
Das kann auf jeden Fall ein Thema sein und innerhalb der EU macht die Sache auf jeden Fall einfacher.
Mhm. Ja.
Vielleicht da kurz zwischendurch, weil wir es gerade schon angesprochen haben, wegen wo darf der Server stehen, das ist ja interessant. Ich glaube, der darf ja nur in der EU, in Ländern mit gleichwertiger Datenschutzverordnung oder in der USA bei Membern des Privacy Shields sein, oder? Das ist alles.
Ja, lass das Ober- oder und das Fragezeichen wegmachen, Punkt an den Satz und das war's.
Ja, cool, habe ich das immer schon mal drauf. Also es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Ausnahmefälle, zum Beispiel, wenn man irgendwas von den USA verschicken muss und man den Versandhändler dann irgendwie anschreiben muss, dann geht das, glaube ich, auch noch.
Lukas, du Nerd.
Aber sonst, ja, ich habe mich damit lange beschäftigen müssen, weil einer von den Systemen, die ich mal mir anschauen musste, nicht okay. Im Privacy-Shield sind. Aber genau, dann haben wir das nämlich auch. Dann gehen wir doch direkt mal zu den Verträgen zwischen Hoster und Anbieter. Ja. Die ADV-Verträge. Klingt computermäßig, ist mehr vertraglich. Schieß los.
Ja, da hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert. Die gab es vorher schon im deutschen Recht. Das sind, und wenn man mal das kurz verstehen will, also die Datenschutzgrundverordnung sagt, du darfst Daten weitergeben an Dritte, wenn der Kunde eine echte Einwilligung erteilt hat. Also wenn du, Lukas, zu jemandem hingehst und sagst, pass mal auf, gib mir deine E-Mail-Adresse, ich bringe die dann zum Yannick, ja, und der Yannick, der schreibt dir daraufhin, schickt dir einen ganz tollen Blogbeitrag dafür. Bist du damit einverstanden, dass ich das so mache? Und der sagt, yo, bin ich einverstanden. So, dann ist das okay, dann darfst du das. Aber das machst du ja nicht immer. Also, du benutzt ja ganz viele Dienstleister, wo du ja nicht immer sagst, du sagst ja nicht, bitte trage hier deine E-Mail-Adresse ein. Im Übrigen wird die auch von meinem Hoster All Inkel in München auf dem dortigen Server gespeichert. Die benutzen aber ein Rechenzentrum in Tschechien bei der Rechenzentrum SRL in und so weiter. Also ihr wisst, was ich meine. So. Und um das machen zu dürfen, um also ohne Einwilligung an Dritte Daten geben zu dürfen, das dürft ihr nur unter einer Bedingung, nämlich wenn ihr so einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung habt. Und da steht im Prinzip drin, dass derjenige, dem ihr die Daten gebt, dass der sozusagen euer Datensklave ist. Ja? Da steht drin, der kriegt die Daten und der muss genau machen, was ihr sagt. Und ihr dürft immer genau gucken, was er macht. Und er muss alles Mögliche einhalten. Mhm. Und das ist sozusagen das, was inhaltlich in diesem Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung drinsteht. Und wenn ihr mit jemandem einen solchen Vertrag abgeschlossen habt, dann ist der in Anführungsstrichen halt euer Datenverarbeitungssklave. Und weil ein Sklave kein eigenständiger Person ist, dürft ihr an den die Daten weitergeben, weil er ist ja nur so ein Anhängsel von euch. Und tatsächlich, das haben wir gesehen, hatten wir das ja, also ein Beispiel, wo man einen solchen Vertrag braucht, ist zum Beispiel Google. Ja, also ihr müsst mit Google einen Vertrag schließen, wonach Google euer Datensklave wird. Und ob ihr es glaubt oder nicht, tatsächlich unterschreibt Google diesen Vertrag auch und schickt ihn zurück. Inzwischen oder ab 25.05. muss er nicht mehr schriftlich abgeschlossen werden, sondern nach der DSGVO kann er auch elektronisch abgeschlossen werden. Man findet zum Beispiel den Vertrag mit Google, wenn man bei Google Analytics drin ist, dann glaube ich irgendwo unter Verwaltung und dann steht da, weiß ich nicht, externe Datenklauseln oder irgend sowas, irgendein Unterpunkt jedenfalls, da kommt man zu diesem Vertrag und kann den tatsächlich online abschließen. Und diesen Vertrag braucht ihr in Zukunft auch, denn ihr kriegt den natürlich, gut, in der elektronischen Version vielleicht, aber in der unterschriebenen Version kriegt ihr den natürlich nicht hin. Wenn die Behörde fragt, habt ihr denn auch so einen Vertrag? Oder wenn ein Kunde fragt, ne, das geht ja auch. Ich habe meinen Auftragsauskunftsanspruch und hier hast du den weitergegeben. Hast du denn so einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung? Da muss man halt auch Ja sagen können. Das heißt, man muss diese Verträge in Zukunft anbieten oder machen. Da sind aber auch ganz viele Dienstleister, die sowas haben, die sind da inzwischen drauf eingerichtet. Das heißt, immer mal bei den Anbietern gucken, ob die solche Verträge schon anbieten. Wenn nicht, müsst ihr tatsächlich welche nehmen und denen sagen, die sollen die unterschreiben. Und im Englischen heißen die immer bei englischen oder amerikanischen Anbietern insbesondere Data Processing Agreement. Danach einfach mal googeln und mit Chance kriegt ihr dann raus, wie und auf welche Weise die das machen. Das betrifft zum Beispiel Mail-Anbieter. Ich weiß, dass Mailchimp so einen Vertrag anbietet.
Die machen Active das sogar ganz einfach, ne? Da kannst du einfach deinen Namen eingeben, sagen, was dein Account irgendwie, den Nutzernamen, und dann generieren die dir das fertig mit der Unterschrift vom Geschäftsführer und sowas drauf.
Ja, so. Ich weiß, dass es Active Campaign macht es auch. Es gab irgendeinen anderen amerikanischen, der ähnlich gut sein soll wie Active Campaign, aber ich habe es vergessen, der es nicht macht. Habe ich damals deshalb auch nicht genommen. Ich habe aber den Namen vergessen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel Probleme hatte beim Anbieter Crowdcast für Webinare. Die machen das aber inzwischen auch. Die hatten nur am Anfang so sich geziert. Ja, also Fakt ist, das müsst ihr halt machen mit euren Mail-Anbietern. Mit dem Hoster müsst ihr es normalerweise nicht machen, also nicht, wenn der nur eure Website hostet. Wenn ihr aber natürlich da eine Datenbank habt oder eine Kundendatenbank.
Was ja bei WordPress schon der Fall ist.
Was bei WordPress unter Umständen schon der Fall ist, ja. Dann müsst ihr das da auch machen. Ihr müsst das machen für Cloud-Anbieter, für Wartungsverträge. Also da gibt es schon einige Bereiche, wo man jetzt diesen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung braucht.
Wie wird das
und
sein?
Und in der Theorie müssen, Entschuldigung,
ja,
die natürlich am Ende dann auch wieder in diesem Verarbeitungsverzeichnis drinstehen, was ihr ja wahrscheinlich, weil eure Website immer Daten erfasst, eben muss das da alles auch eingetragen werden. Genau.
Wie ist das mit der elektronischen Zustimmung, die dann ab Mai gilt? Ist das eine Checkbox oder ist das tatsächlich so eine digitale Unterschrift?
Also eine echte digitale Unterschrift wäre es ja nur, die wirksam ist, die wäre dann auch, wenn du einen richtigen Schlüssel hast, einen öffentlichen,
ja.
Aber so einen zertifizierten, aber das ist nicht die Anforderung. Es reicht, wenn da irgendwie dokumentiert und überwachbar irgendwie eine Checkbox gesetzt wird oder vielleicht sogar E-Mail-Verkehr, das reicht im Grundsatz aus.
Dann wäre das ja tatsächlich was man in die AGB fast übernehmen könnte, oder? Wenn dem sowieso elektronisch zugestimmt wird.
Ja.
Also, dass die meisten Anbieter das sowieso...
Knappe haben. Antwort. Ja. Peinliches Schweigen.
Wir überlegen gerade alle. Nee, also das war nur so ein Gedanke einfach, weil die, du musst ja den AGB sowieso zustimmen.
Ich glaube, ich habe einfach nicht verstanden, ob das eine Frage war. Ja, sag einfach nochmal.
Ja, war tatsächlich eine Frage. Also ist es tatsächlich dann möglich, dass die Anbieter das sowieso in ihren AGB haben und dass man dann im Prinzip nicht keinen weiteren Schritt mehr machen muss, also wenn ich zu einem Anbieter hingehe und sage, hey, ich speichere
euch meine Daten. Nein, der muss immer extra geschlossen werden.
Okay, genau, das war die Frage. Okay, das heißt, da wird man dann...
Aber ich meine, das werden die in ihren Arbeitsprozess integrieren, denke ich, und dann ist das gut.
Großes Thema, was auch neu da ist, ist die Datensicherheit, die sich da etwas auswirkt und gerade für viele Programmierer ein wenig ein Fragezeichen auslösen. Was gibt es da Neues?
Ja, ich meine, das also richtig komplett neu ist das auf keinen Fall. Es ist jedenfalls, es müssen sozusagen, oder anders, da kann ich wieder bei dem Grundsatz anknüpfen, ihr habt halt die Pflicht Privacy by Design. Das heißt, ihr müsst quasi von Anfang an und bei allem, was ihr macht, sozusagen berücksichtigen, dass die Daten einigermaßen gesichert sind. Und dazu gehören zum Beispiel Zugangssperren, ja, dass man sie nicht überall rumliegen lässt, dass man sie nicht, dass man, keine Ahnung, nicht Mitarbeiter, die alle Unternehmensdaten irgendwie auf ihrer tragbaren Festplatte haben, in der Weltgeschichte rumgurken und damit in Urlaub fliegen oder so, damit sie dann von einem Russen beschlagnahmt werden, der sowieso gerade den Deutschen Bundestag ausspäht. Nein. Also solche Sachen gehören dazu und da gehören aber eben auch bestimmte Vorkehrungen bezüglich der Daten zu. Und ein wesentlicher Punkt, der jetzt zumindest nochmal verstärkt kommt, das kann ich eigentlich abkürzen, auf gut Deutsch, ihr müsst eigentlich alles verschlüsseln. So.
Also einfach ein SSL-Zertifikat sozusagen auf die Webseite.
Richtig, das ist, war ja vorher schon Pflicht für Kontaktformulare und für Registrierung und einfach, ja, genau, einfach grundsätzlich die Seite verschlüsseln, das ist sowieso besser. Ich glaube, Google rankt dann auch besser. Mhm. Dann gibt es noch so, wenn es geht, wenn ihr die Daten zum Beispiel auch anonym verwenden könnt, müssen sie pseudonymisiert werden. Also es gibt so einen Vorrang der Pseudonymisierung. Da ist auch so ein bisschen, ist so dieser ganze Prozess, wie es mit Google Analytics ist, der ist so ein bisschen vorbildlich quasi, was man da machen muss. Da ist nämlich auch eben, dass man die Anonymize IP einsetzt, sodass eben die letzten Ziffern da gestrichen werden und nur die dann zumindest angeblich nach Google übertragen werden. Und diese Dinge kriegen auf jeden Fall ein stärkeres Gewicht. Und das ist dann auch wieder genau diese ganzen Maßnahmen, die müsst ihr auch dann wieder im Verarbeitungsverzeichnis, wenn ihr denn wirklich eins führen müsst, da müssen die dann auch alle wieder auftauchen.
Wie ist das mit den Datenbanken oder den Daten in der Datenbank? Weißt du, ob die verschlüsselt werden müssen oder gilt das nur tatsächlich für die Verbindung zum Server?
Also ganz hundertprozentig sagt es nicht, aber also im Grundsatz ist es schon erstmal für die Datenermittlung, aber es sollen auch die Daten im Unternehmen und auch in der Cloud verschlüsselt werden.
Okay.
Also spricht meines Erachtens nach viel dafür, dass auch die Daten in der Datenbank dann verschlüsselt.
Man erspart sich auch viel Arbeit für den Fall, dass
zumindest es tatsächlich sein mal leckt. Sollte. Ne?
Also wenn es mal wirklich, wie jetzt in bekannten Fällen mit der Bundesregierung passiert, dass da tatsächlich mal jemand die Daten stibitzt, dann ist natürlich, wenn das verschlüsselt ist, sehr viel angenehmer und auch wahrscheinlich, was die Schritte angeht. Ne? Man muss dann ja auch auf jeden Fall Meldungen erstatten und so weiter.
Genau, das ist auch neu.
Ja. Was die Schritte angeht und was dann einfach auch den Schaden angeht. Mhm. Wie ist es mit, verstehe, dann die Verschlüsselung in der Datenbank, WordPress, na gut, bietet das jetzt nicht unbedingt an. Zum Beispiel AWS bietet so einen Service an, dass man Datenbanken direkt verschlüsselt, soweit ich das weiß.
Letztendlich kann man auch, glaube ich, da gibt es ja noch ein paar mehr Tricks, man kann ja kompletten Server verschlüsseln und so Mist. Also gibt es ja.
Wollte ich gerade sagen, also das reicht, wenn man die komplette Datei einfach verschlüsselt aufbewahrt. Ja. Sollte das also, dass man jetzt sozusagen jeden Namen in der Datenbank dann auch nochmal verschlüsselt. Aber also das sind wieder die Detailfragen, da wird sowieso zu einigen Punkten, wird es in Zukunft einige Veränderungen geben und noch Klarstellungen geben, auch von Datenschutzbehörden, also zum Beispiel zum Verarbeitungsverzeichnis, da soll noch genauer von denen rausgegeben werden, wer da jetzt teilnehmen muss und nicht. Und genauso wird sich da auch noch im Laufe der Zeit dann genaueres rausstellen zu den einzelnen Maßnahmen, die man dann in sicherheitstechnischer Hinsicht machen muss. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, ja, versucht euch da
einfach das nutzen, was einem auch die Systeme geben. Ne?
Also, das, was einem. Ja. Und die Systeme werden sich ja auch dem wieder anpassen. Also auch das wird ja.
Zwei-Faktor-Anmeldung, sowas alles aktivieren.
Also die ganzen modernen, jungen Unternehmen machen das momentan auch schon. Also die geben auch schon offizielle, wie ist das mit der Hosting-Agentur, die seit 60 Jahren in Berlin sitzt, ausschaut, da ist natürlich eine andere Frage, aber die Großen machen das ja alle.
Das ist so und wird so sein, ja.
Das ist auf jeden Fall. Gut, was passiert, wenn man es nicht macht? Große Frage, stehen ja überall unglaublich teure Preise drauf, also Gebühren.
Gebühren.
Wie kommt man dazu, dass man solche hohen Preise zahlen darf? Und was genau sind denn überhaupt so die preislichen Einschätzungen oder was kann folgen?
Also in der Tat, das habe ich ja gesagt, die Datenschutzgrundverordnung ist von diesem Umsetzungswillen getragen. Und das bedeutet, die Strafen sind auch drastisch erhöht worden. Ich weiß gar nicht mehr, um welchen Faktor war das, 130-fach oder so, keine Ahnung, aber jedenfalls drastisch. Und es tauchen immer diese beiden Höchstzahlen, 20 Millionen Euro oder 4% des Vorjahresumsatzes auf. Aber klar, das sind natürlich die Bußgelder, die an Google und Facebook gemeint sind oder gemünzt sind, um eben auch denen weh zu tun. Ja, das bringt natürlich nichts, wenn Facebook eine Fantastilliarde Daten von EU-Bürgern irgendwie speichert und kriegt dann am Ende ein Bußgeld von 1.000 Euro, dann werden die das sicherlich nicht lassen. Wahrscheinlich sind die Daten zwar mehr wert als 20 Millionen Euro, aber ich würde sagen, das macht schon richtig Aua. Und die 4% vom Vorjahresumsatz werden dann bei Facebook wahrscheinlich nicht mit Sicherheit auch noch deutlich höhere Summen. Aber das wird für den kleinen Freelancer und so sicherlich nicht gelten. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wenn der Rahmen erhöht ist, dann wird es auch teurer. So, aber wo und wie genau, weiß man nicht.
Da wäre jetzt meine Interessensfrage. Also 4% vom Vorjahresumsatz sind die dementsprechend höhere Instanz statt den 20 Millionen, oder? Also so in der Reihenfolge, richtig?
Ja, das kommt drauf an.
Also kann quasi beides vergeben werden. Also letztendlich könnte Facebook für 4% seines Vorjahresumsatzes verklagt werden, wenn sie irgendwie scheiße bauen.
Genau.
Cool, da haben wir bald neue Autobahnen, muss ich gestehen. Also das wird cool.
Ja, aber mal sehen. Das 100% durchgesetzt wird, dann dann können wir Elon Musk und die erste Hyperloop-Bahn nach Paris bestellen.
Ja, und direkt bar zahlen.
Na, außer er hält sich auch nicht an den Datenschutz, ne?
Da kriegen
muss er sie umsonst liefern.
Ja. Also, ist auch nett. Also ich sehe, da kommt, also es wird auch überall diskutiert, inwiefern, es ist ja dann auch irgendwie mal neu, dass man so hohe Strafen vergeben kann in dem Gebiet. Also so, ich glaube, was war das Maximum bisher?
Das weiß ich gar nicht. Also,
es war irgendwie nie so wirklich viel.
Ich glaube, in Deutschland war es 50.000 Euro.
Ja, also das ist halt, und ich glaube, es wird jetzt auch eine Weile dauern, nach dem 25. Mai, dass sich das alles so ein bisschen einrenkt, damit die Richter sich irgendwie mal entscheiden können, was jetzt eigentlich für Strafen geben, für welchen.
Ja, es wird Verfahren und sowas geben, ne, die dann irgendwie Sachen so ein bisschen als Vorlage für weitere Urteile oder sowas regeln. Aber es ist natürlich bis dahin so ein bisschen die Unsicherheit und man macht dann lieber zu viel als zu wenig am Ende.
Also ich wäre ungern das Beispiel, an dem gezeigt wird, wie es dann gemacht wird. Also muss ich gestehen.
Ja. Da ist was dran, ja.
Aber cool. Ja, letztendlich haben wir jetzt eigentlich so alles richtig Wichtige durch. Es gibt noch eine Löschungspflicht, aber ich denke, der Name sagt schon, was es letztendlich heißt. Ist auch alles immer nicht so wichtig für euch. Ich denke, ja, hat noch irgendjemand von euch irgendwas zu dem Thema?
Nee, ich würde eigentlich abschließend Ronald gerne fragen, wenn man jetzt diese ganzen Sachen gehört hat, kann man sich ja dann doch so ein bisschen, na gut, es ist noch ein ganz bisschen hin, aber man sollte natürlich jetzt auch nicht zu lange warten mehr. Hast du Empfehlungen, auch aus dem eigenen Portfolio, Ressourcen, die man jetzt nutzen kann, um sich noch fristgerecht auf diese anrollende Datenschutzgrundverordnung vorzubereiten?
Ja, also wir haben ja schon gesagt, dass das, was der wesentliche Punkt ist, also ein Teil findet ihr in den Shownotes, nämlich so ein Beispiel für ein Verarbeitungsverzeichnis. Da habe ich ja gesagt, kleine würde ich sagen, geht hier auf Lücke, aber tut euch den Gefallen, dass ihr euch das 10 Minuten anguckt, damit, falls eine Behörde vorbeikommt und das sehen will, ihr nicht aus allen Wolken fallt. So, dann habt ihr schon mal eine grobe Idee und dann wisst ihr auch, wenn das tatsächlich kommt, dann müsst ihr euch halt mal in der Nachtschicht hinsetzen und so ein Ding pinseln. Und dann ist das Thema eigentlich durch. Viel weitere große Pflichten habt ihr nicht. Klar, das mit der Auftragsdatenverarbeitung, da sollte bei den meisten Anbietern was vorhanden sein. Der nächste Punkt ist, den ihr braucht dann eigentlich sicherlich, dass ihr eure Website verschlüsselt, dass ihr vielleicht hier und da noch mal kurz über ein paar Sicherheitsmaßnahmen nachdenkt, die man vielleicht unschwer machen kann. Ich würde hier auch die Datenschutzgrundverordnung hat immer so ein bisschen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Also ihr müsst natürlich auch, je weniger Daten und je weniger sensible Daten ihr habt, desto weniger müsst ihr machen. Wenn ihr, wie gesagt, 10.000 Kreditkartendaten gespeichert habt auf einer Festplatte, die bei euch im Keller steht, in einem unverschlossenen Raum, müsst ihr euch natürlich mal Gedanken machen. Aber wenn da 5 E-Mail-Adressen stehen, sieht das halt wieder anders aus. So, das kommt halt immer auch so ein bisschen drauf an. Und deswegen würde ich da auch, bis auf dass ich darüber nachdenke und dass ich die Website verschlüsseln würde, nicht zu viel machen. Sicherlich sollte man halt den Server oder den Datenbereich dann auch verschlüsseln. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, und ja, der letzte Punkt und der größte Punkt tatsächlich ist dann die Datenschutzerklärung. Da habe ich schon gesagt, also ich kenne im Moment keinen Generator, der DSGVO-Erklärungen rausgibt.
Also zumindest nicht gratis, glaube ich, momentan.
So, das kann so sein. So, bei Easy Rechtssicher gibt es das auch nicht gratis, aber es gibt es auf jeden Fall zu einem Preis. Da könnt ihr nicht mal anfangen zu recherchieren, also das lohnt nicht mehr. Und ich denke, das sollte man einfach einmal machen. Da stehen auch noch ein paar andere Informationen, die man braucht. Und wenn man das hat, dann ist man relativ nah dran. Vielleicht nicht hundertprozentig und man hat schon gar keine rechtssichere Website, weil da gehört tatsächlich noch viel mehr zu als eine Datenschutzerklärung. Da gibt es ja auch noch allerlei Informationspflichten und da gibt es Cookies und was weiß ich nicht alles. Aber man hat dann auf jeden Fall einen guten Teil getan und sollte dann eigentlich so einigermaßen wieder gut schlafen können. So.
Ja, das ist
also das sind lange Shownotes.
Nicht zu sehr fertig machen jetzt mit der anrollenden DSGVO, sondern Ruhe bewahren und ich meine als Freelancer oder Blogger, je nachdem.
Ja, und wirklich. Wirklich mal eben umsetzen. Also einmal hinsetzen, das Ding hier wegmachen, so, dann mache ich mal eben.
Wie eine Steuererklärung.
Muss ich mir einen Anbieter suchen. Genau, muss ich mir einen Anbieter suchen, dann mache ich mal eine Datenschutzerklärung. Das kriegt man mit Easy Rechtssicher hier Impressum und Datenschutzerklärung, das kriegt man an einem Nachmittag hin und erst recht, wenn man jetzt das gehört hat, was ich alles gesagt habe, dann ist man ja schon ein bisschen im Thema. Also wenn man jetzt gar nichts davon gehört hat, dauert es vielleicht einen Tick länger. Aber so ist es definitiv mit dem Nachmittag getan. Und der nächste Punkt ist dann halt, dass man die Website verschlüsselt. Das ist sowieso eine gute Idee mit HTTPS. Da gibt es ja auch schon kostenlose. Ich weiß zum Beispiel, AllInkle bietet das Zertifikat kostenlos an. Ich glaube, das tun auch ein paar andere Hoster. Da muss man sich dann gegebenenfalls jemanden suchen. Ich habe gerade irgendwie ein Angebot gesehen, da kostet 240 €. Weiß nicht, ob das teuer oder günstig ist, aber klingt jetzt auch nicht völlig überrissen so und dann ist man mit einem großen Teil von dem Kladderadatsch ist man dann halt durch.
Ja.
So. Ja. Und dann braucht man das auch nicht mehr hören und wenn man irgendwann den 47. Podcast dazu gehört hat, dann macht man jedenfalls was falsch. Ja. Das nächste Mal hört euch gefälligst einen sinnvolleren Podcast an, der euch weiterbringt. Und vorher macht ihr natürlich noch schnell den Kurs bei Easy Rechtssicher, aber danach könnt ihr das Thema dann abhaken und dann müsst ihr nicht mehr irgendwie, dann hätte ich fast gesagt, dann können wir danach über was Interessantes reden.
Ja, ich glaube, man kann sich da auch über informieren. Ne? Also es ist natürlich nicht schlecht, wenn man weiß, womit man es zu tun hat, aber solange man jetzt nicht Siemens ist, wie du sagst, rollt da jetzt auch nicht so eine Arbeitswelle auf einen zu. Aber dass man sich einmal richtig informiert, wie jetzt vielleicht hier, würde ich sagen, ist nicht verkehrt.
Also wenn ich das jetzt gehört hätte, also ich persönlich, für mir geht das so, ich würde es jetzt hören, ich würde es dann jetzt auch relativ schnell umsetzen, einfach aber nur aus dem Grund, weil ich wüsste, wenn ich das dann in 3 Wochen mache, dann habe ich die Hälfte wieder vergessen. Das heißt, ich muss mich dann wieder
das nochmal hören.
Und ja, ist grauenvoll.
Das würde mich persönlich würde das nerven. Also ich mache solche Sachen dann, versuche die dann einfach immer gleich mal umzusetzen und dann einfach hinter mich zu bringen. Und dann ist das Thema halt auch zumindest ein Stück weit vorbei. So, es wird auf jeden Fall neue Informationen geben, also ganz kommt man da nicht umhin. Das habe ich ja schon gesagt, also schon die spannende Frage, Verarbeitungsverzeichnis.
Du hast einen Newsletter dazu, oder? Zu solchen Sachen informierst
du
dich?
Ja, es gibt den Infoservice bei Easy Rechtssicher. Da kann man sich ganz freiwillig eintragen und kriegt auf keinen Fall ein E-Book.
Manno, scheiße. Wobei, noch geht's ja, dass man das mit den E-Books macht.
Naja, aber also dann wären die E-Mails ja dann ab Mai nicht mehr gültig.
Ja, es gibt tatsächlich noch E-Mails, die ich unter Verstoß dagegen sammle. Aber ich glaube, die in den Shownotes, die den Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, der ist auch noch gekoppelt. Au. Aber ich würde da sowieso nicht.
Ja, also jetzt an unsere Zuhörer, jetzt müssen wir halt einfach mal drüber stehen, Leute. Das ist halt Werbung.
Genau.
Ne, sind die paar Kochlöffel und 4 Schwimmreifen, keine Ahnung. Die kann man jetzt auch noch ertragen. Nee, wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich werde mich da jetzt auch mal anmelden. Und dann habe ich, glaube ich, auch mal alles zusammen. Also ich glaube, wir sind am Ende angelangt von dieser interessanten, wahrscheinlich doppelteiligen Folge. Das war jetzt dann doch, glaube ich, auch ziemlich lang. Ich glaube, fast eine Stunde und fast 45 Minuten oder so. Auf jeden Fall ein interessantes Thema und lohnt sich auf jeden Fall, da auch nochmal ein paar Links sich anzuschauen, die wir in die Shownotes reinschmeißen. Wir haben jetzt einiges gehört an Links, was uns an Muster, Newsletter, die noch nicht so ganz rechtlich sind auf die neue DSGVO. Aber das wird auf jeden Fall noch spannend werden. Und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Ronald. Danke, dass du hier warst und das mit uns so ausdiskutiert hast und ausgefochten hast.
Ja, vielen Dank, Ronald.
Gern geschehen.
Und ich bin gespannt. Also wie gesagt, wir verlinken alles von Ronald. Beobachtet das ruhig mal. Es wird ja noch viele Informationen von den Behörden geben. Zumindest sollte es sie noch geben. Wenn man die deutschen Behörden kennt, wird es wahrscheinlich ein halbes Jahr später rauskommen. Aber mal schauen. Ich bin gespannt. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche und viel Spaß beim Durchführen der ganzen Sachen. Bis dann.